ARD Sounds.
Ich teile die Hoffnung des amerikanischen Präsidenten, dass dieser Krieg schnell zu Ende geht. Und wenn er schnell zu Ende geht, dann werden wir auch relativ schnell eine Normalisierung wieder an den Ölmärkten und Energiemärkten sehen. Und deswegen gibt es aus unserer Sicht, auch aus meiner Sicht, keine Veranlassung, über eine Lockerung der Sanktionen gegen Russland nachzudenken und vor die Wahl gestellt, Sanktionen oder Solidarität, dann steht unsere Haltung fest. Wir stehen auf der Seite der Ukraine.
Bundeskanzler Friedrich Merz lehnt eine Lockerung der Sanktionen gegen Russland wegen weltweit steigender Ölpreise ab.
Nach der Ankündigung von US-Präsident Trump, dass der Iran-Krieg bald zu Ende ist, entgegnen die Revolutionsgarden im Iran: Wir entscheiden über das Ende des Krieges.
Welchen strategischen Plan verfolgen die USA im Iran? Haben sie überhaupt einen? Dazu die Leiterin des ARD-Studios in Washington, Gudrun Engel, mit einer Einschätzung.
Der Krieg im Nahen Osten wirkt sich auch auf internationale Einsätze der Bundeswehr aus.
Durch russische Gleitbomben sind im Zentrum der ukrainischen Stadt Slowjansk mindestens 4 Menschen getötet worden.
Hallo, ich bin Katharina Jetter aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Milat Kupay. Hier ist die neue Ausgabe unseres Podcasts Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 10. März um 16.30 Uhr. Wie ihr es vom bisherigen Format Krieg und Terror gewohnt seid, bekommt ihr hier verlässlich die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Außerdem beleuchten wir Hintergründe, bieten Analysen und Fragen nach Perspektiven. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Zu unserem ersten Thema. Was nur wenige Worte ausrichten können. Nach rund 10 Tagen sieht US-Präsident Donald Trump gestern ein Ende des Iran-Krieges in greifbarer Nähe und weltweit atmen die Börsen auf. Der Ölpreis gibt nach.
Ja, und für einen Moment konnte man meinen, das Schlimmste im Iran-Krieg sei vorüber für die betroffenen Menschen und für die Weltwirtschaft. Doch die Reaktion aus Teheran, die hat nicht lange auf sich warten lassen. Uwe Lüb, unser Korrespondent in der Region, berichtet.
Der außenpolitische Berater des obersten Führers, Kamal Karazi, sagte dem US-Sender CNN, es sei eine amerikanische Lüge, dass der Iran kurz vor einer Kapitulation stehe. Behauptungen, die militärischen Fähigkeiten des Regimes seien dezimiert, bezeichnet er als falsch. Das Land verfüge über eine eigene Waffenproduktion und sei weiter wehrhaft. Meldungen über weniger Angriffe, vor allem auf Israel, lassen daran allerdings zweifeln. Damit der Krieg ende, so Karazi, müssten Israel und die USA aufhören, den Iran anzugreifen. Vorher werde man nicht reden. Es besteht kein Spielraum, es sei denn, der wirtschaftliche Druck wird so weit aufgebaut, dass andere Länder intervenieren, um die Beendigung der Aggression der Amerikaner und Israelis gegen den Iran zu gewährleisten.
Während die iranische Führung sich also weiter angriffslustig zeigt, berichten Augenzeugen von massiven Angriffen Israels und der USA unter anderem auf Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran.
Ein schnelles Ende scheint nicht in Sicht. Wie geht es also weiter in diesem Krieg? Welchen Plan verfolgt US-Präsident Trump? Diese Frage müsste ja eigentlich auch die amerikanische Bevölkerung beschäftigen. Viele haben Trump ja gewählt, weil er versprochen hatte, dass es mit ihm als Präsidenten keinen Krieg mehr geben wird.
Genau. Gudrun Engel, die Leiterin des ARD-Studios in Washington, hat im Podcast Amerika, wir müssen reden, heute erzählt, dass der Iran-Krieg auch am Tag 9 in den USA tatsächlich die Medien beherrscht und dass alle eben wissen wollen, was der Plan von Trump ist und wie es weitergeht. Und jetzt dazu Ihre Einschätzung.
Was Donald Trump angeht und was er ja auch in seinen Ansprachen gesagt hat, ist es, er sagt, ich bin jetzt der Erste, der mal beim Iran oder im Iran wirklich aufräumt. Wir haben dieses Iran in Anführungszeichen Problem seit mittlerweile 47 Jahren und keiner meiner Vorgänger ist das angegangen. Man hat immer versucht, irgendwie Deals zu machen. Das hat mal geklappt, mal nicht. Das waren schlechte Deals, wie bei Obama. Alle haben immer gesagt, wir müssen den Iran irgendwie eingrenzen, einfangen, die dürfen keine Atomwaffen haben. Aber keiner hat's gemacht. Und ich bin jetzt derjenige, der das final zu Ende bringt, ein für alle Mal, sodass es auch für folgende Generationen von Amerikanerinnen und Amerikanern keine Probleme mehr mit dem Iran gibt. Das heißt, das ist zum einen eine Rechtfertigung, warum er von seiner America First Geschichte abweicht und sagt, er macht jetzt doch außenpolitisch was. Und zum anderen ist es natürlich sein absoluter Drang, in den Geschichtsbüchern vorzukommen. Ja? Er hat es erst versucht als Friedenspräsident und hat gesagt, er schlichtet Konflikte und Kriege. Dann hat er gemerkt, damit kommt er nicht weiter. Er kriegt den Nobelpreis einfach nicht, einfach mal so. Und jetzt hat er sich überlegt, wie kann ich es noch schaffen, irgendwie in die Geschichtsbücher einzugehen.
Am Anfang hat Trump die Menschen im Iran ja aufgerufen, das Regime zu stürzen, auf die Straße zu gehen. Was Ähnliches kam aus Israel von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Dann vor ein paar Tagen hieß es, vielleicht schicken wir sogar ein paar Bodentruppen hin. Und bei der Wahl des neuen Staatsoberhauptes im Iran hätten die Vereinigten Staaten ein Mitspracherecht. Also, es liegen da viele Szenarien auf dem Tisch, aber keine richtig klare Linie. Ist das jetzt Strategie oder weiß Trump selbst nicht so richtig, wie er da wieder rauskommt?
Unsere USA-Korrespondentin Gudrun Engel meint, Trump hat keinen Masterplan und gerät deshalb auch langsam bei der eigenen Bevölkerung unter Druck. Und dazu kommt am Wochenende diese Bilder, die der Krieg geschaffen hat, die Überführung der Särge getöteter amerikanischer Soldaten auf der Air Force Base in Dover. Das bleibt in der kollektiven Erinnerung der Amerikaner. Und mit jedem Tag, den der Iran zurückschlägt, steigt ja die Gefahr, dass noch mehr US-Soldaten sterben. Dazu nochmal Gudrun Engel.
Ja, also die Frage ist tatsächlich jetzt, die Geschichte zeigt uns, man hat noch in keiner Region der Welt, in keinem Land der Welt es geschafft, einen Regimewechsel wirklich hinzukriegen ohne Bodentruppen. So. Da wäre er also auch der Erste, wenn er das schaffen würde. Es ist nicht vorstellbar. Und deswegen ist tatsächlich die Frage, kommt er irgendwann an den Punkt, wo er sagt, so, ich habe gesagt, wir brauchen einen Regimewechsel. Ich habe gesagt, wir unterstützen das Volk und ich schicke Bodentruppen. Und dann werden wir auch mehr tote amerikanische Soldaten sehen, sicherlich. Oder sagt er irgendwann, diesen Preis will ich vermeiden. Wir haben es versucht, wir haben euch unterstützt, liebe Iraner. Jetzt müsst ihr aber selber irgendwie gucken, wie ihr klarkommt, macht mal und wenn es komplett in die Hose geht, kommen wir halt wieder vorbei und dreht ab, in Anführungszeichen. Das ist tatsächlich die große Gewissensfrage, die Donald Trump sich im Moment stellen muss und die, glaube ich, final noch nicht entschieden ist.
Mehr Hintergründe zur Kriegslage gibt es heute auch beim NDR-Info-Podcast Streitkräfte und Strategien. Frage an meine Kollegin Astrid Korall, worum geht's denn heute bei euch?
Wir schauen natürlich auf den Krieg im Nahen Osten, auf die aktuellen Entwicklungen, aber wir schauen auch in die USA. Dort hat Präsident Donald Trump nämlich verkündet, dass der Krieg im Nahen Osten schon sehr bald beendet werden könnte. Wir fragen, was steckt hinter dieser Ankündigung? Mein Kollege Kai Küstner hat darüber unter anderem auch mit dem Sicherheitsexperten vom King's College in London, Peter Neumann, gesprochen. Und der sagt, die USA sind an einem Punkt, wo zwar das iranische Atomprogramm angeblich zerstört ist und das Raketenprogramm größtenteils, aber es gibt noch keinen Regimewechsel.
Ich glaube, basierend darauf versucht man jetzt so eine Art Off-Ramp zu finden, einen Ausweg aus der Situation, wo man diesen Krieg als gewonnen erklären kann, ohne dass man ja eigentlich das größere Ziel, das ambitioniertere Ziel, nämlich ein Regimewechsel im Iran, ohne dass man das zustande gebracht hat. Darauf läuft es jetzt gerade diese Woche, glaube ich, hinaus.
Außerdem sprechen wir bei Streitkräfte und Strategien heute über Trumps Telefonat mit Russlands Machthaber Putin, der offenbar vom Konflikt im Nahen Osten profitieren kann, und natürlich über die aktuelle Lage in der Ukraine, wo Präsident Selenskyj Sorge hat, dass der Krieg gegen sein Land in den Hintergrund rückt.
Vielen Dank, Astrid. Die neue Ausgabe von Streitkräfte und Strategien könnt ihr ab heute Abend überall hören, wo es Podcasts gibt. Ja, der Krieg im Nahen Osten wirkt sich auch auf internationale Einsätze der Bundeswehr aus.
Das Verteidigungsministerium hat jetzt bestätigt, dass auch der deutsche Teil der Luftwaffenbasis Al-Azraq in Jordanien in der Nacht von Sonntag auf Montag mit Raketen aus dem Iran angegriffen worden ist. Uli Haug berichtet.
Beim Raketenangriff wurde auch der deutsche Teil des Camps getroffen. Verletzte hat es aber nicht gegeben, da sich die deutschen Soldatinnen und Soldaten in den Schutzräumen befanden. Wie groß der Schaden auf dem Stützpunkt ist, ließ das Verteidigungsministerium offen. Aktuell wird noch untersucht, ob der Einschlag durch herabfallende Trümmerteile oder durch eine gezielt anfliegende Rakete verursacht wurde. Die Bundeswehr nutzt den jordanischen Luftwaffenstützpunkt Al-Asraq seit Jahren als Drehkreuz und unterstützt von dort aus die internationale Antiterrorkoalition. Sie teilt sich den Stützpunkt mit der US Air Force. Wegen des Iran-Kriegs hat die Bundeswehr ihr Personal reduziert. Für mögliche Evakuierungsoperationen sind aber 2 Transportflugzeuge vor Ort. Insgesamt sind im Nahen Osten derzeit noch rund 500 Bundeswehrsoldaten stationiert.
Und noch ein Blick in die Ukraine. Im Zentrum der russischen Angriffe stand heute die ostukrainische Stadt Slowjansk.
Ja, durch russische Gleitbomben sind im Zentrum von Slowjansk mindestens 4 Menschen getötet worden. Außerdem gibt es 16 Verletzte. Das teilten die Behörden über Social Media mit. Die russisch-ukrainische Frontlinie ist noch etwa 20 Kilometer von der Stadt im Gebiet Donetsk entfernt. Bei Drohnenabwürfen auf Charkiw und Dnipro wurden ebenfalls mehrere Menschen verletzt.
Wegen des Iran-Kriegs ging ja der Ölpreis durch die Decke. US-Präsident Trump hat jetzt zur Beruhigung der Märkte auch die Aufhebung von Ölsanktionen angekündigt. Könnte Russland davon profitieren?
Auf jeden Fall. Nach Ansicht von EU-Ratspräsident Antonio Costa ist Russland schon jetzt der einzige Gewinner des Kriegs im Nahen Osten. Und zwar, weil Russland sein Öl nun teuer verkaufen kann. In einer Rede vor EU-Botschaftern in Brüssel hat Costa gesagt, Russland profitiert von den gestiegenen Öl- und Gaspreisen wie niemand sonst.
Und wie sieht das die russische Regierung selbst?
Na, die sieht sich als internationaler Retter in der Not und hofft, dass USA und Europa jetzt ihre Sanktionen aufheben. Aus Moskau berichtet Björn Blaschke.
Gewohnt selbstbewusst, ja arrogant, zeigte sich gestern Wladimir Putins Mann für Wirtschafts- und Finanzfragen. Angesichts der Ölpreise, die infolge des US-amerikanisch-israelischen Angriffs auf das iranische Regime steigen, äußerte sich Kirill Dmitriev in seinem Telegram-Kanal. Der Sonderberater von Kreml-Chef Putin postete, Russland zu ignorieren ist unmöglich. Und Russland ist ein systembildender Energielieferant. Europa wird einen enormen Preis für die Fehler der europäischen Bürokraten und die russophobe Politik zahlen müssen. Diese Äußerungen gehen einher mit Meldungen, dass die US-Regierung die Möglichkeit einer Lockerung der Sanktionen gegen russisches Öl erwägen. Eine weitere Lockerung. Bereits jetzt darf Indien, ohne US-Sanktionen zu fürchten, wieder russisches Erdöl kaufen. Bisher für 30 Tage. Am Abend hielt Kreml-Chef Putin eine Sitzung zur Situation auf den internationalen Energiemärkten ab. Eine Werbeveranstaltung für russische Energiequellen. Putin betonte, Russland sei bereit, mit den Europäern in Sachen Öl und Gas zusammenzuarbeiten. Aber sie müssten entsprechende Signale aussenden. Sollten europäische Unternehmen und Abnehmer plötzlich entscheiden, sich neu auszurichten und uns eine langfristige, nachhaltige Zusammenarbeit ohne politischen Druck zu ermöglichen, dann nur zu. Wir haben uns nie geweigert und sind auch weiterhin bereit, mit Europäern zusammenzuarbeiten. Wir benötigen jedoch Signale von ihnen, dass sie bereit und willens sind, mit uns zusammenzuarbeiten und Nachhaltigkeit und Stabilität zu gewährleisten. Putin wies darauf hin, dass die Ölpreise in der vergangenen Woche um 30% gestiegen seien. Ähnliches gelte für die Gaspreise. Dabei habe er wiederholt davor gewarnt, dass der globale Energiesektor gefährdet wäre, wenn der Nahe Osten destabilisiert würde, wie eben jetzt durch den Krieg gegen das iranische Regime. In diesem Zusammenhang komme ich nicht umhin daran zu erinnern, dass sich russische Energieunternehmen seit jeher durch ihre Stabilität auszeichnen. Putin und Russland, die vermeintlichen Retter in der Not.
Wir haben ihn ja am Anfang des Podcasts schon gehört. Bundeskanzler Merz schließt eine Lockerung des Ölembargos bislang aus. Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Milat Kupay. Bei mir im Studio war Katharina Jetter aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.